Baby,
der Podcast für besseren Sex.
Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Und ich bin Leo und in dieser Folge geht es um Kopf ausschalten beim Sex und allem drumherum. Und dafür haben wir nicht nur unsere wunderbare Expertise, sondern natürlich auch die noch viel tollere Expertise der wunderbaren Paar- und Sexualtherapeutin Beatrice Wagner, die ist heute unser Gast.
Und ihr müsst da auch unbedingt dranbleiben, dann bekommt ihr nämlich auch mit, wie ich quasi ein bisschen, also therapiert werde, ja.
Es ist ein bisschen eine Therapiestunde für Josi ausgeartet. Ja.
Aber du, man muss das nutzen, wenn man so gescheite Leute in der Sendung sitzen hat. Why not?
Das stimmt.
Ich hoffe, auch wenn das jetzt später so ein bisschen hier Selbstentblößung wird, Seelenstriptease, wenn es irgendwem da draußen hilft, mache ich es gerne.
Ja, ich finde ja auch, und das ist ja bei uns auch immer dieser Unterschied, das wird auch in dem Gespräch bestimmt dann gleich rauskommen, dieses, dass bei dir das immer so deeper geht. Ich habe immer so bei Sexualität eher, wenn ich so Trouble habe mit dem Kopf ausschalten, immer so alltägliche Dinge, so irgendwie, so dieses Grundlegende bei mir ist so Kopf aus, Gedanken an,
also dich
Beine breit,
lenkt dann eher ab, wenn jetzt zum Beispiel vor deinem Fenster irgendwie gerade der Boden aufgerissen wird, das würde dir vielleicht eher in die Quere kommen oder wenn du einen krass heftigen Arbeitstag hattest und bei mir sind es eher so ganz tief sitzende, hässliche Zweifel.
Tief. Ich möchte nur hier mal kurz ansprechen, ich habe auch Probleme.
Ach,
andere?
Kind, du lass doch mit der Sonne um die Wette.
Lol, wäre schon mal zu sehr. Wir haben das Thema ja auch gemacht, weil ihr immer so viel schreibt. Ihr schreibt ja immer auf unseren Social-Kanälen, also auf OBaby Podcast oder OBaby-Josi, wo ihr die wunderbare Josi direkt erreicht. Eure Fragen, und das schwingt immer wieder durch. Wir haben schon Folgen in die Richtung genommen, also aufgenommen, so fallen lassen, Sex verändern. Aber weil es immer wieder kommt, wollten wir eben mit einer Expertin.
Genau. Woher kommen die Blockaden im Kopf? Was sind Blockaden im Kopf? Wie wird man sie los? Warum kann man sich nicht verdammt nochmal fallen lassen? Was hindert einen daran? Also es wird spannend. Und natürlich haben wir auch jede Menge Community-Nachrichten von euch. So ist
Apropos
das.
Community. Ich habe ja mal gefragt.
Ja, bitte. Ja, bitte.
Ja, bitte.
Schießen Sie
ich
los.
Ich habe ja mal gefragt auf Instagram. Habt ihr das Gefühl, euch schwirren beim Sex negative Gedanken herum und hindern euch an der Lust? Also. Über Thema. Ich habe die Antwortmöglichkeiten klar oft, ja schon, selten und nie gegeben. Was glaubst du, ist so die häufigste Antwort gewesen von den vier?
Aus dem Bauch raus hätte ich komischerweise gesagt selten, dass das die Antwort der Community war, obwohl ich glaube, dass es tatsächlich in der Realität ganz viele Leute betrifft.
Selten ist tatsächlich die häufigste mit 34%.
Ha!
Also es haben, es haben
wirklich
2674 Menschen mitgemacht und es war relativ gleich verteilt. Also ja schon und selten sind 32% und 34%, klar oft 23% und nie 11%. Also es ist einfach, man kann ja rundum sagen, wenn man das jetzt interpretiert, kann man sagen, dass einfach 90% der Leute damit ein Thema haben. Manchmal, häufig.
Ich meine, das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Wir werden da auch später mit Beatrice draufkommen. Aber aus meinem Freundeskreis und auch von mir selber weiß ich schon, dass sich viele Leute viele Gedanken machen beim, vor, nach dem Sex. Und das können kleine oder große Sachen sein. Wir werden dann eben auch mit Beatrice darüber sprechen, was ist denn eigentlich, was macht so eine richtige Blockade aus, ja? Wo ist auch vielleicht der Unterschied zu so kleinen Gedanken oder Zweifeln. Aber manchmal sind es auch so banale Sachen wie Verhütung. Ich hatte eine Freundin zum Beispiel, für die war das wirklich ein großes, großes Thema. Die wollte unter gar keinen Umständen schwanger werden, wollte aber auch nicht hormonell verhüten. Und dann sind auch so ein paar Missgeschicke irgendwie passiert und das hat schon zu richtigen Blockaden geführt. Ja, also dieses so, ich kann mich nicht fallen lassen, weil ich muss die ganze Zeit dran denken, ich könnte jetzt hier schwanger werden. Ich hatte eine andere Freundin, die hatte total krasse Schmerzen immer beim Sex. Das war dann, stellte sich raus, wirklich hatte eine physische Ursache. Aber bis du da dann erstmal drauf kommst, andere Leute haben harten Performance-Druck oder fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl. Also die Bandbreite ist gigantisch.
Weil das jetzt so schön passt, eine Nachricht haben wir nämlich bekommen von einer Hörerin und die hat geschrieben: Wenn ich merke, dass ich abgelenkt bin, wechsle ich in die Missionarstellung. Dabei kann ich meinem Freund ganz tief in die Augen sehen. Ich sehe dann seine Lust und fühle mich unglaublich geliebt. Das holt mich wieder zurück in den Moment und ich kann mich voll und ganz fallen lassen. Also so viel zum Thema Bandbreite.
Das ist aber schön. Das ist schön.
Sie so. Fick dich. Ich hatte auch kein so wenig Problem. Aber manche beeinflusst auch sowas und das wollte ich eigentlich jetzt damit mit der Aussage auch darstellen, dass es von bis gibt und dass wir über alles in diesem von bis in dieser Folge reden werden.
Und deswegen sollen wir eigentlich auch mit dem großen Palaver eigentlich aufhören und dann eigentlich gleich Beatrice holen, Fragezeichen.
Korrekt.
Und bevor wir das aber machen, ein kleiner Hinweis noch, da dürfen wir nämlich nicht unachtsam werden. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir werden in dem Gespräch mit Beatrice, wird es auch mal um sexuellen Missbrauch gehen. Es wird nicht grafisch, aber es ist ein Thema, das angeschnitten wird. Wenn ihr euch das nicht zumuten wollt, dann ist das nicht die richtige Folge für euch. Wir schneiden das Thema nur am Rande. Aber jetzt würde ich sagen, let's go.
Hallo Beatrice.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Josi. Vielen Dank, liebe Leo. Ich freue mich auch. Bin immer gerne bei euch.
Wir haben dich auch immer gerne da.
Falls den lieben HörerInnen der Name sagen, denken die, den kenne ich ja. Die liebe Beatrice, die war schon ein, zweimal bei uns im Podcast und hat uns sehr geholfen.
Aber unter anderem ging es um, ich erinnere mich sehr gut, einmal ging es um Fetische und das andere Mal um Seitensprünge.
Stimmt.
Heute wollen wir uns ein bisschen über die Blockaden in die Köpfchen vornehmen, sozusagen. Sind ein bisschen gespannt, was du dafür Ideen hast, wie man die auch lösen kann. Und der Klassiker ist ja eigentlich immer bei so Sachen, dass man erstmal das genau definiert, was wir ja eigentlich meinen. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, boah, ich habe das Gefühl, ich habe beim Sex eine Blockade im Kopf, was würdest du dann erstmal sagen der Person?
Die müsste natürlich erstmal genau beschreiben, was sie so damit meint. Ich kann mir das natürlich schon so ein bisschen vorstellen, aber ich gehe immer von Situationen aus. Also wenn jemand mit so einer Selbstdiagnose ankommt, die hinterfrage ich immer, weil damit kann ich wenig anfangen. Dann sage ich, ja, beschreiben Sie mir da oder beschreib mir doch mal, was, wann genau, wie sieht denn die Blockade aus? Und dann frage ich, wie sie sich äußert und gehe da halt tiefer rein.
Die meisten, also so ein ganz typisches Klischee, aber es ist, glaube ich, gar keins, ist ja, Frauen tun sich schwer damit, sich fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch so ein Satz, den viele Frauen dann für sich auch übernehmen und sagen das dann auch ihren Freundinnen oder wenn sie bei dir sitzen, vielleicht, ja, ich kann mich nicht fallen lassen oder ich kann nicht abschalten beim Sex. Warum können wir das denn nicht oder so viele von uns nicht?
Wir sind halt wahnsinnig kontrolliert. Also das ist zum einen, das Augenmerk liegt ja jetzt immer mehr auf dem Äußeren, auf der äußeren Erscheinung. Das war schon immer so. Und ich habe aber den Eindruck, das verstärkt sich sehr stark. Und in dem Moment, in dem sich eine Frau fallen lässt, hat sie sich ja selber nicht mehr unter Kontrolle. Dann kann es sein, dass irgendwie eine Bauchfalte, Bauchspeckfältchen zu sehen ist oder dass irgendwelche kleinen Geräusche irgendwo entweichen beim Orgasmus zum Beispiel. Und das will man vermeiden. Und dann kontrolliert Frau sich halt. Das hat aber den negativen Effekt, dass Lust und Fantasie und schließlich auch der Orgasmus dann einfach nicht funktionieren. Man kann sich nicht kontrollieren und hingeben. Das im Gehirn sind da unterschiedliche Mechanismen im Gange. Das geht nicht gleichzeitig.
Heißt es aber auch, kann ich nie, wenn ich den Gedanken nicht loslassen kann, die Kontrolle nicht abgeben kann, heißt es automatisch, dass ich dann auch nicht zum Orgasmus kommen kann? Oder geht das wenn der physische Reiz so stark ist trotzdem?
Also sag niemals nie, klar, das versuchen wir Therapeutinnen und Therapeuten immer zu vermeiden. Das Wort immer versuchen wir auch zu vermeiden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich kann man, wenn jemand ganz neu ist, und das ist mein absoluter Traumtyp, und ich habe vielleicht auch irgendwie ein Glas getrunken, und dann kann ich schon so meine Blockaden oder meine inneren Glaubenssätze mal überlisten. Aber so auf längere Sicht geht das nicht. Wenn der Reiz so ein bisschen abnimmt, wenn man sich schon länger kennt, dann muss man da schon mal hinterfragen, was hindert mich denn da eigentlich? Es gibt ja Gedankenblockaden und es gibt ja auch so Verhaltensblockaden. Also es gibt einmal so Denkstörungen, die ich habe, so negative Glaubenssätze, und es gibt auch so Verhaltensweisen, die ich mir auferlege und sage, das darf ich nicht machen, darf doch als Frau nicht das und das tun. Ja, und da fängt es nämlich an, was bin ich dann eigentlich? Da will ich es jetzt nicht vorgreifen, ich weiß es schon, was da oft kommt, aber dieses, ich darf was nicht tun und ich darf was nicht denken. Oder ich bin gezwungen, immer an was zu denken. Das sind diese Sachen, die können mich blockieren.
Woher kommen denn diese Glaubenssätze? Du hast vorhin jetzt schon mal diese Optik angesprochen. Das ist ja immer so ein gängiges Ding, die Pornografie. Alles sieht immer toll aus. Ich persönlich würde ja am liebsten immer die Leute
Instagram.
Instagram, Pornografie zu konsumieren mit normalen Leuten. Also ich würde am liebsten mal so eine Riege an 100 Männern vor so einem normalen Porno, also was heißt normal, aber halt keinen jetzt ganz hochproduzierten Porno, dass die sich das mal anschauen. Woher kommen denn diese Glaubenssätze und was beeinflusst uns denn da so am meisten im Alltag auch?
Also diese Optik, das ist vielleicht nochmal ein Sonderfall, da müsste ich wirklich so tiefer in das Soziologische hineingehen. Warum ist das so wichtig geworden für uns? Da spielt bestimmt ganz viel mit rein. Aber die gibt's ja immer schon. Und da ist die Kindheit ein guter Quell von diesen Sachen. Ja, natürlich. Wenn man es zu Hause immer wieder hört, du kannst das sowieso nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich auch häufig in der Praxis so gehört habe. Oder Frauen dürfen sich doch nicht sexy kleiden. Frauen dürfen sich die Fingernägel nicht lackieren. Dann sind sie doch gleich irgendwie Nutten. Es gibt Väter, die sagen das so zu ihren Mädchen. Wenn die anfangen, irgendwie sich selber zu entdecken, dann kommen die da an und sagen so, du ziehst mir das nicht an. Sonst weiß schon, dann bist du, so will ich dich gar nicht erst sehen. Und das Mädchen weiß, ist irgendwie nicht so besonders gut.
Es fällt dann so ein bisschen in diese Riege, wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann mich nicht ausleben. Also wenn ich kenne das jetzt nur so von mir. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich so mich ausprobieren wollte, das kann Klamotten sein, es können auch Musik sein oder irgendwas, dann wurde mir immer so gespiegelt, das passt aber nicht. Also das ist jetzt unangebracht. Und dann nimmt man das ja, so wie Sex so ein Spiegel ist von allem, auch Leidenschaft. Denkst du dir so, ich kann jetzt nicht so leidenschaftlich sein, wie ich will, weil ich das Gefühl habe, vielleicht ist es wieder nicht angebracht, so wie alles irgendwie immer nicht angebracht ist. So, ne?
Genau, genau so ist das. Also ich verinnerliche, ich bin nicht angebracht, so wie ich bin. Und später überträgt man das dann auf die Sexualität. Beziehungsweise später wird einem das dann schon irgendwie klar, was der so meinte mit, dann bist du ja eine Schlampe, oder wenn die Mutter sagt, nee, so läuft's mir nicht rum, da gucken ja die Männer oder sowas, macht man nicht. Irgendwann später merkt man das vielleicht schon, in welche Richtung das hineingeht. Das ist immer das ist, was eine Frau als Frau auszeichnet. Das soll man möglicherweise verstecken. Aber es ist ja nicht nur, das ist jetzt so eins, es gibt ja noch andere Verhaltensweisen, so andere Blockaden. Sowas wie, ja, wenn Kinder so unberechenbare Eltern hatten, gewalttätige Eltern. Das ist jetzt kein Randthema. Ich meine, wir alle wissen, wie häufig das vorkommt, und auch jetzt hier von denen, die zuhören, sind hundertprozentig sehr, sehr viele auch betroffen, die das früher erlebt hatten, dass die Eltern, Vater, Mutter, wie auch immer, übergriffig war, sexuell übergriffig. Diese Menschen, diese Kinder haben früher gelernt, ich muss mich wegducken. Wenn ich mich wegducke oder wenn der Vater Alkoholiker war oder die Mutter, ja, das, wenn ich mich klein mache, wenn ich mich unsichtbar mache, wenn ich nicht auffalle, dann komme ich vielleicht drumherum. Schaffe ich es wieder mal einen Tag, ohne dass mir irgendwas passiert. Sich unsichtbar machen. Das, ich meine, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass man dann hinterher nicht plötzlich im Bett sich zeigt und sagt, hey, ich bin gut so wie ich bin. Vielleicht geht's irgendwann, aber nicht sofort.
Also ich habe, was ich auch ganz spannend fand, auch in der Vorbereitung jetzt gelesen, es gibt auch zum Beispiel Glaubenssätze über Sex selber, die wir verinnerlicht haben. die uns vielleicht auch so in den Medien präsentiert wurden, die auch irgendwie dabei blockieren können. Also sowas wie zum Beispiel, dass Sex ist nur dann gut, wenn man einen Orgasmus hat, oder das muss von alleine gut laufen. Und beim Sex muss immer erotisch sein, oder der Mann ist der Aktive. Dass man da vielleicht in so Muster verfällt. Also ist das auch was dir begegnet in deinem Praxisalltag?
Klar, es begegnet mir auch. Ich hätte es jetzt nicht so ohne weiteres unter Blockaden reingetan, aber so im größeren Umfeld passt das auf jeden Fall. Ja, das sind so bestimmte Mythen, die man so rund um die Sexualität spinnt, genau die du so gesagt hast, und die man natürlich alle hinterfragen kann. Oder Sex ist nur Penetration. Wenn das nicht stattfindet, dann hat man gar keinen richtigen Sex. Wenn der Penis nicht in mich reinkommt, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Oder der Mann, weiß nicht, hört hier auch Männer zu? Ja, der denkt ja vielleicht...
Oh ja. Klar.
Klar, okay. Oh ja. Der denkt es ja vielleicht genauso hier, was kann ich... Ich bin nicht okay, ich schaff das nicht, ich komme zu früh, oder ich bin nicht standfest genug, der hat ja dann auch sofort Selbstzweifel. Und die können natürlich dann auch zu so einer Blockade führen, beziehungsweise vorhandene Blockaden verstärken, so, ich kann es eigentlich nicht, ich bin kein richtiger Mann, ich bin keine richtige Frau. Das Doofe daran ist, dass das Ganze ja nicht so wie so ein offenes Buch zu lesen ist. Ich verhalte mich so, ich meide gewisse Sachen, ich verstecke mich, ich traue mich nicht öffentlich selbstbewusst über einen Platz zu gehen, oder ich ziehe halt immer was Hochgeschlossenes an, weil ich mich sonst unbehaglich fühle. Das heißt aber noch nicht, dass ich in dem Moment wirklich weiß, was mit mir los ist, dass mich da so ein innerer Glaubenssatz anleitet. Und das ist das besonders perfide. Wir haben diesen inneren Glaubenssatz verinnerlicht. Wir handeln danach, aber er ist uns gar nicht mehr so richtig bewusst. Wir hören vielleicht manchmal irgendwie diese Stimmen. Du kannst das nicht, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Aber man hat sich so dran gewöhnt. Das kommt einem überhaupt nicht merkwürdig vor. Man ist ja sein ganzes Leben damit rumgelaufen. Woher soll ich denn wissen, dass das nicht normal ist oder auch gar nicht gut ist? Das ist wirklich so das Trickreiche daran. Und das ist so was wie ein Tabu. Man redet nicht so richtig drüber und trotzdem wird man davon bestimmt.
Aber da sprichst du ja ein total gutes, wichtiges Thema an. Wie finde ich das jetzt denn raus, ob ich innere Saboteure habe, was meine Saboteure sind, und vor allem, ab wann würdest du sagen, ist es wirklich ein Problem, in Anführungszeichen, dass man nicht alleine auf die Reihe kriegt oder wo man sich Hilfe holen sollte?
Zum einen ist es ganz wichtig, so auch auf das Feedback der anderen zu hören. Die, was bei mir ein blinder Fleck ist, sehen die anderen vielleicht. Die Partnerin, der Partner, der sieht da vielleicht, dass da irgendwas nicht stimmt, dass ich mich irgendwas nicht traue zu tun, dass ich irgendwas immer vermeide oder drumherum rede und wie auch immer. Und wenn der jetzt das nicht als Vorwurf formuliert, sondern wenn der sagt, du, mir fällt da was auf, kann das sein, dass es dir schwerfällt, über Sex zu reden, oder was ist eigentlich, warum muss das Licht immer aus sein? Das müsste doch gar nicht sein. Und also wenn man sowas vom Partner hört, ist es ganz gut, wenn man da mal so drauf hört. Auch also selber das nicht gleich so wegdrückt und sagt, machst du mir auch schon wieder einen Vorwurf, kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. So kann man denken. Man müsste dabei aber wissen, dass man selber nicht so gut in sich reingucken kann, wie der andere einen beobachten kann. Man glaubt immer, das sei umgekehrt. Ja, man denkt immer, ich selber kenne mich doch wohl am allerbesten. Ja? Es ist aber so, dass die anderen einen ja permanent beobachten und mit den Spiegelneuronen das auch immer wieder so uns abchecken und so weiter. Und da könnte man schon mal drauf hören. Das wäre so die eine Strategie. Merkst an der Stimme, dass ich noch eine zweite Auflage habe. Die zweite ist schon, wenn ich zum Beispiel ein Eis esse. Ich gehe mal davon aus, das tun die meisten gerne. Und das Eis so richtig genieße. Die Sonne scheint und ich sitze da auf so einer Mauer und schlecke da mein Eis und das Leben ist gerade in dem Moment schön. Dann fühle ich mich ja frei und vielleicht Bilder im Kopf, kann tief atmen und so. Und wenn ich merke, beim Sex fühle ich mich ganz anders. Beim Sex drücke ich mich zusammen, kriege gerade mal so eine schlappe Brustatmung hin und der Brustkorb drängt sich zusammen und im Kopf ist alles drauf, so, ja, du lachst über meine Gestik, ja. Im Kopf ist alles so.
Nee, ich fühle es gerade. Ich fühle es gerade, wie unangenehm.
Da ist alles, im Kopf ist alles nur, ah, ich muss jetzt kommen, ich muss das jetzt schaffen, ich muss jetzt feucht werden, ich muss jetzt so. Das ist komplett das Gegenteil von dieser schönen Eisszene, die ich gerade beschrieben habe. Und wenn da so ein großer Unterschied ist, dann komme ich schon so auf die Idee, da könnte ich beim Sex vielleicht mal hinterfragen, was ist da denn eigentlich mit mir los?
Aber es gibt auch dieses Themenfeld, weil ich jetzt zum Beispiel denke, ich bin, das kommt auch in dem Podcast immer mal wieder raus hier, wunderbar nach all den Jahren, ich bin befreiter beim Sex als jetzt zum Beispiel Josi, merke aber, dass so, ich würde jetzt mal sagen, alltäglichere Dinge mich dann mehr beeinflussen. Also es ist bei mir nicht so was Tiefes, sondern eher dieser wunderbare Überbegriff Stress. Und den haben tatsächlich auch sehr, sehr viele aus der Community geschrieben, als wir mal mit denen in den Austausch gegangen sind, dass der Alltagsstress da wahnsinnig viel Einfluss drauf hat, wie man sich beim Sex fühlt, ob man die Blockade hat oder dieses typische so, er hat jetzt Bock, ich habe eigentlich nicht so wirklich Bock und dann liege ich da wie so ein Seestern und werde nicht feucht und irgendwie ist es unangenehm, aber ich will ja auch irgendwie so dieses ganze Thema. Kann man diesen Stress ausblenden? Gibt es da irgendeine Technik? Diesen Alltagsstress, weil wir alle, ich unterstelle allen, dass wir schon mal da lagen und an die Arbeit des nächsten Tages gedacht haben beim Sex. gibt's da irgendwelche Mittel und Wege?
Ich denke, ja, man kann ja immer, das sind ja Gedanken und ich glaube, selbst in der geilsten Situation kann mal so ein Gedanke durchblitzen. Oh Gott, ich muss die Spülmaschine einstellen oder sowas. Ja, das wette ich, dass das auch schon jedem passiert ist. Und dann denkt man ja, okay, hat nachher auch noch Zeit und fertig. Ja, also man hat schon so ein bisschen natürlich auch die Entscheidungsfreiheit, ob ich diesen Gedanken weiter nachgehe oder ob ich sage, nee, das dränge ich jetzt weg. Das ist jetzt, das könnte man ja sogar so visualisieren, dass man diese Gedanken, die man jetzt so hat, diese Bilder, also die Spülmaschine meinetwegen oder die Kinder, die man abholt oder jetzt der Chef, die Chefin, dass man die alle so auf eine Wolke setzt und mal wegfliegen lässt. Und aber schon mit dem Gedanken, dafür ist nachher auch noch Zeit. Unterstützend ist, wenn man sich diese Sachen vielleicht dann auch aufschreibt. Also wenn man jetzt sagt, ich will jetzt Sex haben, oh Mist, ich habe noch gar nicht alles geschafft, was ich schaffen will und einfach kurz das notiert. Dann kann man sicher sein, man vergisst es nicht und die Arbeit ist nachher noch da und ich habe auch keinen dieser Posten vergessen.
Aber lustig, dass du das sagst, das ist nämlich, und das ist eigentlich so eine total banale Sache. Ich meine, das ist eine ganz klassische To-Do-Liste. Für mich macht es im Alltag einen Riesenunterschied, ob ich mich an die Sachen aktiv erinnern muss oder ob ich sie irgendwo runtergeschrieben habe und weiß, ich kann da jederzeit drauf schauen. Ich muss da nicht aktiv Gehirnenergie drauf verwenden. Das hilft mir total. Es ist so eine banale Sache, aber mir helfen, Sachen einfach runterzuschreiben. Auch zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen. Denk morgen dran, dass so, ich kann dann besser einschlafen. Dann ist es raus aus dem Kopf. Ich finde es ganz spannend, Leo, dass du das gesagt hast mit diesem Alltagsstress, weil da sind wir komplett verschieden. Also die Blockaden, die ich beim Sex im Kopf habe, sind ganz anderer Natur. Stress spielt bei mir eigentlich gar keine Rolle irgendwie. Das, ich weiß nicht, da hilft meistens irgendwie ein Glas Wein oder Musik, irgendein Hintergrundsound. Dann kann ich das auch gut ausblenden und meine To-Do-Liste. Ich habe so ganz viel, glaube ich, verinnerlicht, dass ich so wie ich bin nicht in Ordnung bin. Durch die Freunde, die ich an der Schule hatte, es waren hauptsächlich Jungs, ganz wenig Mädels, hatte eine mal gesagt, dass sie sich auch selbst anfasst und die Reaktion von den Jungs war gleich, boah, du bist so ätzend. Und als Mädchen lernst du dann, okay, das ist anscheinend total schlecht, das wird nicht gut gefunden, also rede gar nicht drüber und mach das auch nicht so, dass das irgendjemand irgendwie mitkriegen würde. Und es zog sich bei meinen Beziehungen dann auch so weiter, dass dann immer so Kommentare gekommen sind wie, ja, meine Ex-Freundin hat das aber schon gemacht. Oder ja, meine Ex-Freundin ist aber schon immer gekommen. Dass du dann immer denkst, oh Scheiße, mit mir stimmt was nicht, mit mir stimmt was nicht. Und das sind Sachen, die sind jetzt sehr lange her. nicht ganz 30 Jahre. Und trotzdem habe ich das immer noch in mir drin. Und das ist so schwer loszukriegen irgendwie. Was mache ich denn, wenn ich weiß, ich habe sowas? Ich habe so eine emotionale, oder so ein falsches Learning, so falsche Glaubenssätze.
Also das, was du beschreibst, ist wirklich auch das Typische. Also neben dem Elternhaus ist natürlich das, die Sozialisierung in der Schule oder auch Mobbing und so weiter auch ganz entscheidend so für so das, wie man sich so fühlt. Du hast ja jetzt schon mal diesen Schritt gemacht. Dir ist das bewusst geworden, woher das kommt und was das für Sätze waren und das Gefühl dabei. Es gibt doch dieses Märchen so, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ich glaube, das ist Aschenputtel und die hat ja diese unmögliche Aufgabe, diese Erbsen oder irgendwas, Linsen auszusortieren, die Guten und die Schlechten. Da kommen die Tauben an und helfen ihr und da geht's ganz, ganz schnell. Und das denke ich, so müsste man das auch machen. Die guten Gedanken, würde ich mal sagen, sind die Gedanken, die, von denen du heute sagst, die findest du richtig. Und die schlechten Gedanken, die weg müssen, sind eigentlich diejenigen, die von früher kommen. Also eigentlich wäre es gut, wenn du das so unterscheiden könntest. Sind das heute tatsächlich deine Gedanken? Denkst du das immer noch? Masturbation ist schlecht? Oder ist das so die Prägung noch von früher? Also immer so, ist das, bin ich das oder sind das quasi die anderen, die ich zu meinem Selbst gemacht habe, so Introjekt, also die ich quasi verinnerlicht habe. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das so zu unterscheiden. Du kannst nicht, es geht nicht einfach so weg. Man kann nicht einfach so sagen, dass es hat dich geprägt, aber du kannst versuchen, diesen negativen Gedanken so einen Zeitstempel zu geben und sagen, das war früher so. Früher habe ich das so geglaubt. Früher haben die das so gesagt. Stimmt das denn heute wirklich? Wie stehe ich denn heute dazu? Ich bin älter geworden. Und das heute hat einen anderen Zeitstempel als früher. So könnte man da eine Unterscheidung treffen.
Gibt es denn, also oder ist es sinnvoll, mit bestimmten Blockaden auch wirklich zu jemandem wie dir zu gehen?
Ich denke, dass schadet überhaupt nicht. Ich habe es jetzt nicht einfach so in den Raum geworfen, weil vielleicht nicht jeder und jede Zeit hat und ist ja auch nicht so ganz leicht, so eine Therapie anzufangen. Aber wenn man gar nicht weiterkommt, wenn man merkt, man liebt eigentlich seinen Freund oder seine Freundin und da steht einem immer wieder was dazwischen, dann hilft das schon, das mal zusammen mit einer Fachpersonen sich das anzuschauen. Ja.
Ist es denn sinnvoll, den Partner mit ins Boot zu holen und das auch offen anzusprechen? Wenn ich jetzt merke, beim Sex kann ich dieses und jenes nicht genießen, weil ich da falsche Glaubenssätze habe oder wie auch immer, würdest du den Partner da mit ins Boot holen und das erstmal vielleicht auch bei dem ansprechen?
Würde ich schon machen. Man kann sich ja an irgendwas auch langsam herantasten. Eine Frau will vielleicht nicht geleckt werden, aber vielleicht darf der Partner sie schon mal um die Vagina herumküssen oder so, ja? Dass sie so ein bisschen systematisch desensibilisiert wird. Also ich würde es ansprechen, um mit dem Partner auch zu belegen oder der Partnerin, kann man da vielleicht irgendwas machen? Kann man da gemeinsam was machen?
Ich finde das nämlich schon, also mir hilft das auch total, bestimmte Sachen dann einfach mit meinem Partner anzusprechen, weil dann geht schon mal gar nicht so viel Energie und auch Gehirnsaft ins Kaschieren, beim Kaschieren verloren. So. Ich hatte das ganz oft bei diesem, also früher mit diesem Kommen-Thema, ja, dass ich halt, ich dachte da immer noch so, die Penetration ist der heilige Gral und weil ich nicht dadurch komme, stimmt was mit mir nicht. Also ich bin verkehrt, weil alle anderen Frauen können es ja. Und in dieses, oh, wie mache ich das jetzt, dass das nicht auffällt? Täusche ich vor? Täusche ich nicht vor? Dann bist du schon so verhaftet, da kann dann auch gar nichts mehr passieren. Und ich finde, mich hat das total befreit, irgendwann mal, wenn man dem Partner dann sagt, übrigens, das funktioniert für bei mir so nicht. Mit der Information kannst du jetzt machen, was du willst.
Ja, das klingt immer
aber
so einfach.
Aber ausgesprochen
so
finde ich immer alles besser, irgendwie.
Das ist ja wunderbar gesagt. Ja, es geht viel Kraft ins Kaschieren und die bräuchte man eigentlich für was anderes. Ja.
Was ich noch ein interessantes Thema finde, also ich hoffe, du verstehst es oder du kannst da was hinzufügen, aber vielleicht kam das ja auch in deiner Praxis schon mal, dass viele geschrieben haben, und wir haben auch schon mal eine ganz lange Folge über BDSM gemacht und Soft-BDSM, dass ihnen vor allem BDSM, also Bondage, ein bisschen härteres Sexspiel, dabei hilft, abzuschalten und sich fallen zu lassen und diese Blockaden zu lösen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sehe ich aus, was mache ich gerade, weil du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, weil du ja komplett subsessiv deinem dominanten Part ausgeliefert bist. Wie ist da so deine Einschätzung? Hilft das oder ist das ein fast schon ein bisschen zu doll für viele? Ich finde, fand das irgendwie einen total interessanten Gedankengang.
Es kommt mir auch sehr vertraut vor. Also mir kommt es jetzt, ich habe spontan an Frauen gedacht mit missbräuchlicher Erfahrung, die dann vielleicht sogar etwas wieder erleben, was sie früher erlebt haben, aber jetzt freiwillig. Also sie machen es, aber sie lassen sich ja freiwillig drauf ein. Das kann schon mal was Entlastendes sein. Aber du hast ja gemeint, wenn ich mich jetzt eh so in die, mich eh schon unterwerfe und den anderen dominieren lasse, dann muss ich ja gar nicht mehr nachdenken, da gebe ich ja komplett die Verantwortung ab. Ja, so ist es. Und dann ist es ja auch so, dass es ja auch bestimmte Spielregeln gibt. Also BDSM ist ja nicht so jetzt da ein bisschen quälen, ein bisschen peitschen, ein bisschen Handschellen und so weiter. Da muss der andere ja auch ganz sensibel sein. Also derjenige, der dominante Typ oder die dominante Person muss ja auch wissen, was sie tut. Und die Person, die sich unterwirft, hat ja das Recht darauf, die freie Sklavin, die hat ja das Recht darauf, dass sie gut behandelt wird, obwohl, es klingt pervers, ich möchte, dass mir Schmerz zugefügt wird, aber ich möchte, dass der andere immer ganz genau weiß, was ich mache und das ist das Gute behandelt werden. Und wenn das vertraglich, mündlich, schriftlich vereinbart ist, kann man sich da ja wirklich hingeben, das stimmt.
Mhm. Eine Frage, jetzt kenne ich natürlich Josi auch schon ein bisschen besser nach all den Jahren und das Stichwort passt auch zu dir, meine Limbo. Alkohol. Total viele haben uns auch geschrieben und ich kenne das auch von mir selber. Also meine wildesten Sexgeschichten, als ich noch nicht in einer festen Partnerschaft war, mit mehreren Leuten in unterschiedlichsten Konstellationen, war immer unter Alkoholeinfluss. Von ein Glas Wein bis vielleicht ein bisschen zu viel Wein, so nach dem Motto. Warum hat Alkohol da so ein unglaublich großen Einfluss drauf? Und ist es aber auch so gut? Ist ein bisschen die Frage.
Alkohol enthemmt, also dieser Kontrollmechanismus, dem die Josi so unterworfen ist, der wird da einfach außer Gefecht gesetzt. Das schreibt da ja auch manchmal Dinge oder sagt Dinge, die man hinterher nicht mehr so gut findet. Also Ich finde auch zum Abend, also es gibt ja dieses Sober Curious, das finde ich auch in Ordnung, dass man sagt, so wie geht's mir eigentlich, wenn ich jetzt nichts getrunken habe, ich einfach das Ganze klar sehe, kriege ich das auch hin? Finde ich echt auch, ist auch eine Herausforderung. Also ich würde jetzt nicht sagen, es muss immer der Alkohol sein für einen schönen Abend zu zweit. Definitiv nicht. Ja. Aber es gibt die schönen Abende zu zweit mit dem Alkohol und ich persönlich mag die auch und man ist dann hinterher, das ist dann, ja.
Immer, alles ist ja gut, wenn man es nicht übertreibt. Ich glaube, dass wir alle total, also dass die meisten von uns, glaube ich, wahrscheinlich komplett gehemmt sind, eigentlich.
Selbst ich bin ein bisschen gehemmt.
Ja, aber drüber sprechen hilft. Deswegen machen wir doch diesen Podcast.
Wieso meinst du, dass die meisten Menschen komplett gehemmt sind?
Also egal mit welchem Kumpel, mit welcher Freundin, mit welchem Familienmitglied ich mich unterhalte, ich kann dir nicht sagen, dass auch nur einer von denen ein gesundes, in Anführungszeichen, Sexleben hat. irgendein Päckchen, irgendein Problem hat irgendwie jeder.
Ich kenne es noch, Leute, die dann ein tolles Sexleben haben, weil sie es eine tolle Partnerschaft führen. Also wirklich diese Ehe, wo du auch denkst, so, du kennst beide gut, die lieben sich, das ist gut. Ich hatte mich auch mit der einen Person dann mal über Sex unterhalten und sie hat auch gemeint, ich habe zwar immer mit dem gleichen Mann Sex, aber wir schaffen das immer, es Abwechslung reinzubringen und so. Und die kommt dann plötzlich um die Ecke mit, ja, aber ich bin ja so langweilig, ich habe ja nur mit einem Mann Sex. Und ich so, hörst du jetzt auf? Hörst du jetzt auf mit sowas? Aufhören.
Aber das ist ja nicht direkt, also ich würde ein kleines bisschen widersprechen. Ich kenne durchaus Menschen, die sind mit ihrem Sexleben zufrieden. Und aber trotzdem können diese Sachen, die du da sagst, klappt das jetzt oder halte ich jetzt meine Erektion, kriege ich einen hoch, werde ich feucht, also solche Gedanken kommen natürlich, aber ich halte die nicht unbedingt für problematisch. Das ist, vielleicht sehen wir das jetzt auch einfach unterschiedlich. Also das finde ich völlig normal. Das ist ja auch, wenn du irgendwas machst, ja, ich spiele Klavier und wenn ich was ich kann es nicht so wahnsinnig toll, aber wenn ich was vorspiele, natürlich frage ich mich dann, ach Gott, hoffentlich verspiele ich mich nicht, ja. Aber trotzdem habe ich kein Problem mit dem Klavierspielen. Ich habe nur einfach dann in dem Moment, oder bei Künstlern ist das ja so, ja, die haben dann einfach Lampenfieber und sind trotzdem davon überzeugt, dass sie es gut können. Das muss nicht unbedingt auf Probleme beim Sex hindeuten.
Ich wäre mit den Blockaden von meiner Seite, habe ich keine Fragen mehr. Hast du noch welche, Leo?
Nee, tatsächlich nicht. Ich finde das mit der To-Do-Liste vorm Sex gut für den Alltagsstress. dass ich in so Situationen, wo man eben so das Gefühl hat, oh, ich muss mal wieder Sex haben, ich habe eigentlich auch Bock, aber irgendwie packe ich es nicht und ich habe nur 4 Stunden geschlafen und morgen ist auch wieder so viel los, dass man sich dann einfach mal ein bisschen Zeit nimmt und sagt, ich beruhige mich jetzt, ich atme einmal durch. Und ich bin zwar jetzt nicht dafür, dass man das immer macht, aber manchmal merkt man ja schon, wenn man dann erstmal angefangen hat, dann hat man ja meistens doch irgendwann Lust. Das ist so mein Alltags-Sex-Blockaden-Fazit.
Und ich werde nochmal privat zu dir in die Stunde kommen.
Ja, sehr gerne.
Immer wenn wir miteinander sprechen, liebe Beatrice, denke ich mir danach, ich sollte einfach mal einen Termin bei dir vereinbaren.
Du hast ja meine Nummer.
Und wenn ihr das auch machen wollt, Links zu allem sind natürlich in den Shownotes. Da findet ihr die wunderbare Beatrice.
Ganz schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Also ich kann dir auf jeden Fall nur sagen, ich meine das ernst, ich werde meine Stunden buchen. Mhm. Aber ich finde ja auch, das möchte ich an der Stelle mal sagen, so ein bisschen, nicht der Weg ist das Ziel, aber Sexualität ist ja auch eine Reise auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten 20 Jahre, 25 Jahre, hat sich mein Sex und auch meine Einstellung dazu extrem verändert, vor allem so in den letzten Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen. Und das ist auch ein Gedanke, der mir immer sehr hilft, dass Sexualität oder der Sex, den man auch jetzt hat, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also das ist ja ständig im Fluss und verändert sich alleine schon auch durch hormonelle Umstellungen.
Aber auch Lebensumstellungen
und so weiter.
Wie ein Partnerwechsel oder so.
Genau, Lebensumstände. Und selbst wenn ihr uns zuhört und ihr seid 70, 60, 70 oder vielleicht auch 80, I don't know, und denkt, ich hatte noch nie geilen Sex, weil dieses und jenes, dann
pass auf.
Ist immer noch Zeit. Mhm. Man kann alles immer noch in Angriff nehmen.
Ich finde es auch so faszinierend.
Und immer an sich arbeiten.
Wie das wie das so hoch und runter geht. Ich hatte Phasen, da hatte ich wahnsinnig wilden Sex und dann hatte ich Jahre in meinem Leben, da habe ich kein einziges Mal mit einem Mann geschlafen. Also auch, weil ich nicht mit Frauen schlafen will. Also ich stehe nicht auf Frauen. Und deswegen ist es so, wenn ihr könntet ja in jeder Phase gerade stecken. Ihr könntet in der, ich habe mich getrennt und habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Sex und höre mir das hier mal an und fragt mich warum, bis zu, ich bin richtig geil auf den Dating-Apps unterwegs und habe Bock. Und ich finde, jede Lebensphase hat ihre Daseinsberechtigung, ist auf irgendeine Art und Weise geil. Ich habe ja auch noch zum Thema Abschalten ein bisschen die Schwarmintelligenz gefragt der Community,
oh ja,
was denn hilft.
Und?
Also, ich habe Folgendes rausgeschrieben. Heißes Kopf.
Ich esse dabei mal meine Leberkässemmel zu Ende.
Okay. Heißes Kopfkino. Sie isst halt wirklich eine Leberkässemmel gerade, liebe Leute. Es hilft, heißes Kopfkino. Ob euch jetzt Josi den Leberkässemmel verspott beim Kopfkino hilft, das Hast du mir jetzt eingestellt, jedem sein Fetisch. Was auch hilft, finde ich ein kontroverses Thema, aber manchmal lenkt es mich auch ab. Musik. Ja. Im Allgemeinen das Thema Leidenschaft. Also wenn man versucht, möglichst viel Leidenschaft reinzuhängen. Vertrauen in die andere Person. Also kann ich bestätigen, ich kann mich nicht fallen lassen, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe bei der anderen Person. Die legendären, wie wir gerade auch schon angesprochen haben mit Beatrice, ein Glas Wein oder zwei. Sehr viel Stimulation und sehr viel Lust, also eigentlich fast so ein überschwängliches Gedöns zu sagen, kann ich bestätigen. Wenn ich sag, irgendwie, ich benutze einen Analplug und einen Auflegevibrator oder so, habe ich auch das Gefühl, ich kann besser abschalten, weil es so viel Stimulation ist, dass ich überhaupt nicht an irgendwelche Sachen denken kann. Dann hätten wir noch, ich stelle mir wirklich bildlich vor, in welcher Situation ich gerade bin, dann komme ich immer gut wieder in die Situation zurück.
Mhm. Wie so eine Outer-Body-Experience, ja. Dass man sich von oben, ja.
Dann, was ich auch schon angesprochen habe, dieses Thema BDSM. Also es haben so 5, 6 Frauen geschrieben, dass sie deswegen BDSM praktizieren. Ein längeres Vorspiel hilft vielen. Achtsamkeitsübungen beim Sex. Ich vermute, das geht in die gleiche Richtung, wie ich stelle mir bildlich vor. Und, haben wir auch angesprochen, Sex im Dunkeln.
Das ist echt, das ist ein Thema. Das ist ein Thema.
Ich mag keinen Sex im Dunkeln, aber ich mag Sex bei guter Beleuchtung. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, das ist essentiell. Also ich mag nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt auf dem Operationstisch liege. Und das hat wirklich nichts mit irgendwelchen Body-Issues zu tun. Ich finde das einfach unsexy. Mhm. Und ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum du in Bordellen immer gedimmtes Licht hast oder so rot ausgeleuchtete Räume und so. Das ist halt einfach so beschlossen lächer.
Ja, wenn du nicht alles siehst, man muss so ein bisschen für die Imagination. Eine halb angezogene Frau ist ja manchmal sexier als eine nackte Frau. Weißt du, was ich meine? Geht auch bei mir.
Aber trotzdem hilft mir das manchmal an so Tagen doch echt, wenn der Kopf so total voll ist und ich auch mich nicht so hundertprozentig wohlfühle, aus welchen Gründen auch immer, hilft mir das schon, das Licht auszumachen.
Aber ist es dann wirklich dunkel?
Ich habe in so, ja, aber weil die Situation das hergibt. Also ich würde jetzt nicht nochmal extra aufstehen und das Licht ausmachen. So viel ist es mir dann nicht wert. Aber das Schlafzimmer ist schon so eingerichtet, dass man schnell schönes Licht bekommt. Ja, so wie die meisten Menschen das wahrscheinlich haben, mit entsprechenden Nachttischlampen, an die man aus dem Bett kommt.
Aber was kann in den Wohnungen von Single-Männern?
Nein, schon lange nicht mehr.
Ja.
Aber jetzt kommen wir doch mal, Labarababa, zu unserer großartigen Community. Leo hat es am Anfang schon gesagt, ihr findet uns ja immer auf Instagram und auch nur da. Es gibt keine E-Mail-Adresse, kein OBB-Telefon mehr. Instagram, OBB-Podcast oder OBB-Josi. Da könnt ihr uns Fragen stellen, immer, jederzeit. Da seht ihr auch, wenn wir Umfragen machen. Und ihr habt auf den Aufruf von Leo zu dieser Folge habt ihr zahlreich geantwortet. Und da lesen wir jetzt mal ein paar Sachen vor. Ich beginne mal,
korrekt,
oder?
Ja, schießen Sie los.
Was hast du gefragt?
Jetzt wollte ich mich gerade gucken. Ich dachte, du überspringst jetzt die Aufforderung. Deswegen habe ich es jetzt gerade weggelegt. Was mir gerade auch aufgefallen. Habt ihr eine Geschichte dazu? Vielleicht auch, wie ihr was ändern konntet? Welche Dinge fallen euch immer noch schwer? Das war die Fragestellung. Und ich bin stolz, dass so viele Männer geantwortet haben, wollte ich nochmal sagen. Ihr seid da manchmal ein bisschen gehemmter zu den Themen, aber das waren ein paar Männer dabei.
Sehr schön. Ein Mann hat geschrieben, ich ertappe mich selbst oft mit den Gedanken abzudriften. Das kommt der Erektion natürlich nicht zugute. Ich habe darüber mit meiner Partnerin geredet, was in meinen Augen der erste wichtige Schritt ist, dem Partner mitzuteilen, es liegt nicht an ihm und somit offen zu sein. Sich bewusst Zeit nehmen und langsam zu starten hilft ebenfalls. Meditieren bestimmt auch, mache ich leider zu selten.
Das klingt wie ein extrem reflektierter Mann.
Ja, aber da bin ich total bei ihm. So dieses erstmal das diese Unsicherheit oder das Thema überhaupt anzusprechen, das alleine nimmt schon so viel Druck. Bitte, Appell, sollte euer Partner, eure Partnerin mit so einem Thema kommen, nehmt es erstmal mit offenen Armen an. No judgment, keine harschen Worte.
Amen.
So. Amen.
Ein Mann hat geschrieben, hi ihr zwei. Mir fällt es am schwersten, den Kopf auszuschalten, ausgerechnet bei meiner Vorliebe Blowjobs zu bekommen. Gerade bei dem ersten Mal mit einer Frau, beziehungsweise die ersten paar Male schwirren mir dann Gedanken im Kopf rum, wie macht sie das jetzt nur, um mir zu gefallen und findet es eigentlich eklig? Oder wenn ich jetzt nicht komme, ist sie dann enttäuscht oder schmeckt ihr mein Sperma? Habe ich gestern noch Zwiebeln und Knoblauch gegessen? Bei meinem letzten One-Night-Stand konnte ich nicht kommen, wohl auch wegen Alkohol, und hatte das Gefühl, sie war sogar ein bisschen enttäuscht. Aber ich dachte in meinem Kopf auch, ich kann ihr jetzt nicht einfach in den Mund spritzen, wir kennen uns ja erst ein paar Stunden. Aber eigentlich hätte ich es geil gefunden. Mein Kopf spielt da gefühlt oft Ping-Pong.
Da bin ich so bei ihm. Das sind wirklich eins zu eins, wenn du das jetzt auf eine Frau überträgst, sind das die Gedanken, die ich denke. Macht er das da gerade gerne oder findet er, dass ich da eklig schmecke? Und was ist, wenn ich jetzt nicht schnell genug komme? Gut, ich frage mich nicht, ob ich Zwiebeln oder Knoblauch gegessen habe. Aber in seinem Fall kann ich da eigentlich nur sagen, mit diesem in den Mund spritzen, gutes Problem habe ich jetzt nicht andersherum. Aber da finde ich es immer total hilfreich, auch wenn man die andere Person nicht so gut kennt, wenn man irgendwie sagt, ich glaube, ich komme gleich. Weil dann kann sie selber entscheiden.
Mhm.
Ob, also.
Oder auch fragen. Darf ich dir in den Mund spritzen? Das kann auch voll geil
ja,
sein.
Ja, wenn er da gehemmt ist oder sich das irgendwie nicht ergibt, aber einfach dieses, ich komme gleich, das ist, dann kann sie es selber entscheiden.
Das stimmt.
Bleibt sie dran oder nicht?
That's true.
Eine Frau hat geschrieben, bei mir ist das dann entweder ein Zeichen von Stress, also sie bezieht sich auf das nicht abschalten können, den ich beim Sex auch nicht loswerde und da wird es schwierig rauszukommen. Es sei denn, der Partner macht etwas Überraschendes oder wir probieren was Neues aus. Oder es ist ein Zeichen, dass die Zeit mit dem Partner einfach so langsam zu Ende geht. Also bezogen auf lockere Sexgeschichten.
Wir müssen unbedingt mal eine Folge über Langeweile beim Sex haben. Wobei, das haben wir schon Sex in langen Beziehungen. Weil ich verstehe das auch. Mir wird manchmal langweilig beim Sex. Und das tut mir auch total leid, weil mir das dann auch, und das war früher auch schon so, selbst bei One-Night-Stand-Partnern manchmal, wenn eine Stellung zu lange gedauert hat oder so. Ich bin auch so jemand, ich muss immer so überrascht werden. So, Surprise!
Das ist so krass. Irgendwie, ich kann, hast du schon mal versucht, dir mich vorzustellen beim Sex?
Nee.
Also ich versuche immer, wenn wir aufnehmen, stelle ich mir vor, wie du Sex hast. Und es gelingt mir nicht so richtig, obwohl ich eigentlich so verdammt viel über dich weiß. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Ich glaube, es ist so ein Selbstschutz, ich wüsste gar nicht, was mir das bringen sollte, mich dir vorzustellen. Also.
Spaß. Ich finde sowas interessant. Ich bin ja ultra neugierig. Irgendwann erwische ich dich schon mal.
Ich auch.
Sollte ich mal dich und Anhängsel irgendwo einladen zum Urlaub, wo man dann so reinplatzen. Entschuldigung.
Jetzt heizt doch nicht noch die Sexfantasien von den ganzen Hörern auf. Und es sind immer Männer, die uns so schreiben, by the way, die immer der Meinung sind, wir sollten was miteinander anfangen und dann das filmen und verkaufen.
Ich glaube, es wäre der, abgesehen davon, dass wir beide nicht einen, nein, das stimmt nicht.
Ja, wir haben so
einen bisexuellen Bone in my body. Ich habe keinen lesbischen Bone in my body. Aber ich glaube, das wäre der awkwardste Geschlechtsverkehr ever. Anyway, eine Frau hat geschrieben. Hallöchen, also bei mir sind es oft nicht die Gedanken zum Thema Sex, bin ich gut, wie sehe ich aus, etc., sondern eher Alltagsgedanken, wie die Arbeit, der Haushalt, Streit mit der Familie, Freunden und sowas eben. Das fällt mir tatsächlich immer noch schwer. Was aber helfen kann, sind Pornos. Vielleicht liegt es an der Hektik heutzutage, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht nur auf den Sex konzentrieren kann, wenn ich ihn habe. Da hat mein Körper zwar was zu tun, mein Kopf aber nicht. Und wenn mein Partner und ich Pornos währenddessen schauen, habe ich das Gefühl, dass mein Kopf abgelenkt ist und nicht über anderes nachdenkt. Das muss man aber mögen, glaube ich. Außerdem hilft es mir, erstmal in Stimmung zu kommen und die Gedanken loszulassen. Oft bin ich gar nicht erst in Stimmung gekommen, wegen der Gedanken.
Das ist meine Frau. Das ist mein Girl. Also ich muss gestehen, ich habe noch nie mit meinem Partner Pornos angeschaut, während wir Sex hatten, weil ich glaube, da ist dann dieser Konflikt, welche Pornos guckst du eigentlich? Und dann muss man sich das gegenseitig sagen. Aber eben dieses, dass man sich immer nicht auf eine Sache konzentrieren kann, das, ja, das fühle ich voll. Das geht mir auch so.
Vielleicht würde da auch, wenn man das gar nicht so visuell haben will, ein Sexhörspiel.
Stimmt, das haben wir nur ein einziges Mal gemacht und da waren wir gerade frisch zusammen und haben uns totgelacht.
Ja, weil das ist ja jetzt gerade auch total on vogue. Bei der Generation Podcast.
Eine Frau hat geschrieben, ich bin anfangs immer sehr nervös, weil ich immer an Worst Case denke. Also für die Leute, die uns immer kritisieren, wir schreiben zu viel Englisch, Worst Case ist der schlechteste mögliche Ausgang. Inzwischen spreche ich es an, dass ich nervös und aufgeregt bin. Allein durchs Ansprechen geht es mir viel besser. Zudem sind meine Gegenüber immer mega einfühlsam und fangen mich auf. Oft schließe ich auch die Augen, um mich nur auf den Sex zu konzentrieren, weil ich sonst zu sehr abgelenkt bin von der Umgebung. Mir hilft auch, wenn ich mich auf das, was passiert, konzentriere. Also Augen schließen und bewusst wahrnehmen, was der Typ gerade macht. Oder ich bei ihm. Hehehe.
Eine Frau hat geschrieben. Ich habe bei meinem Ex mal Kopfhörer aufgesetzt und Musik gehört, um mich mehr aufs Abschalten und meinen Orgasmus zu konzentrieren. Aber tatsächlich ist es genau das Falsche bei mir. Ich muss abgelenkt sein, damit ich loslassen kann. Hätte ich nie gedacht. Hab immer mental richtig hart auf den Orgasmus hingearbeitet und der Mann musste immer genau die richtigen Stellen erwischen, damit es geklappt hat. Davon bin ich mittlerweile komplett weg. Ich muss mich eher gehen lassen, also richtig mitmachen, Hüften kreisen, aktiv werden. Dann lasse ich los und dann kommt der Orgasmus einfach natürlich. Und wenn es mal nicht klappt, nicht so hart zu sich selbst sein. Es geht vielen so und Sex ist auch ohne Orgasmus schön, aber manchmal tut man sich da schwer damit, wenn man generell ein verkopfter Typ ist. Da fühle ich mich jetzt persönlich angesprochen.
Aber ich für mich auch. Und da kommen wir wieder zusammen. Manchmal sind wir nicht so unterschiedlich. Also dieses pure Hinlegen und gar nichts machen funktioniert bei mir wirklich nicht sonderlich gut aus. Das ist in so einer Fesselsituation. Aber das klingt schon auch sehr nach mir. So, ich muss ein bisschen mitmachen. Ich muss so the juices to flowing.
The juices and the flowing.
So das Schlechteste. Also nicht nur, dass wir ja immer kritisiert werden, dass wir zu viel Englisch sprechen. Das war ja jetzt auch nochmal richtig schlechtes Englisch. Nee, bei mir muss irgendwie aktiv bei der Sache da sein.
Ja, ich habe ihre Nachricht nämlich auch, sie ist nicht so ganz eindeutig formuliert. Ich glaube, sie hat es damit versucht, mit diesem, ich lenke mich ab, Musik und so weiter, damit das gehen kann. Und dass sie dann für sich aber festgestellt hat, nein, ich muss eigentlich mit den Gedanken im Moment sein, mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das ist manchmal total schwer, finde ich, wirklich mit allen Sinnen dabei zu sein. Aber das ist eine Sache, würde ich behaupten, die kann man üben, indem man auch an sich selber übt.
Das ist ja genau das, was die in den Tipps, in dieser Liste von den Tipps geschrieben hat, eine Hörerin, wo sie meinte, sie stellt sich das dann immer von außen vor, also sie verlässt sozusagen ihren Körper und versucht dann wieder präsent zu sein und die Situation so ein bisschen wieder zu fassen. Das ist very interesting. Okay. Eine Frau hat geschrieben, ich hatte oft Gedanken, dass ich bestimmt schon wieder zu lange brauche oder er vielleicht keine Lust mehr hat. Aber mir haben einige Männer sogar gesagt, dass sie es gerne machen, es sie sogar antörnt, mich zum Orgasmus zu bringen und die Zeit total egal ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, da kein Problem mehr drin zu sehen und außerdem versuche ich mich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, wie sich die Berührungen anfühlen, wo genau ich das fühle, wie es sich ändert, wenn mehr, weniger Druck ausgeübt wird, schneller, langsamer. Und kein Kopfkino mehr. Das ist Übungssache und ich bin noch nicht am Ziel, aber mein Fortschritt gefällt mir bereits. Kann ich empfehlen. Aber hier sind wir wieder bei dem wichtigen Punkt. Sie hat ja ihre Gedanken nur loslassen können, weil die Männer ihr das positive Feedback gegeben haben, dass es nicht so schlimm ist. Also Leute, redet. Bitte, bitte, bitte. Auch die Männer mit den Frauen. Rede. Und wo wir schon auf so einem esoterischen Level sind, einmal ganz kurze Dinge an mir, das müsst ihr bitte auch mir schreiben, also auf Obaby Podcast und nicht Obaby-Josi auf Instagram. Josi versucht mich seit Monaten zu überreden, eine Astrologie-Folge zu machen. Könnt ihr da mal bitte Feedback zu geben? Vielleicht mache ich auch mal eine Umfrage.
Du, ich mache da direkt morgen mache ich da eine Umfrage. Wollt ihr eine lange Folge über Sex und Sternzeichen? Und auch Männer dürfen da abstimmen. Okay.
Schwer, die Geschlechter auf Instagram zu trennen, aber ja, okay. Wollen wir dieses Thema beenden?
Wir schaffen das. Oh Gott. Nein, es tut mir leid, das ist keine indirekte Werbung. Aber der Slogan hat jetzt gerade gepasst.
Okay.
Ja.
Bis dahin abonniert den Podcast. Folgt uns auf Instagram. Verlinken wir euch alles in den Shownotes. Lasst uns eine positive oder konstruktive Kritik da. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir lieben euch.
Bei einer wunderbaren... auf mich zu unterbrechen, ich versuche gerade das Intro zu Outro zu machen. Wir hören uns nächste Woche zur wunderbaren Quickie-Folge.
Und da bleibt mir nur noch zu sagen, meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif. Tschüssi, Kowski.
Kommt gut.
Oh yeah.